Das ist eine Wunschvorstellung. Bitte blaue Augen, blonde Haare, intelligent, gut aussehend und natürlich gesund. Wenn es um das Thema Designer-Baby geht, dann steht oft das Schreckensszenario des im Labor geschaffenen, vermeintlich perfekten Menschen im Raum. Was seit Jahren schon im Gespräch ist und seitdem nach Zukunftsmusik klingt, scheint eventuell Forschern in China jetzt gelungen zu sein. Dort sind nach Medienberichten die ersten Zwillinge zur Welt gekommen, deren Erbgut von Gentechnikern verändert worden. Experten sprechen von einem Super-GAU für die Wissenschaft. Und die Frage, die man stellen kann, ist, haben wir damit jetzt die Schwelle zum Designer-Baby überschritten? Wir sprechen darüber mit Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für theologische Ethik und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Eigentlich ist daran doch nichts auszusetzen, ne? Menschen, die sonst an einer Erbkrankheit oder einer Immunschwächekrankheit leiden könnten, denen wird Gesundheit beschert. Das ist doch nichts Schlimmes.
Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das Ziel ist durchaus löblich. Allerdings, die gewählten Mittel zur Erreichung eines solchen grundsätzlich guten Zieles sind völlig inakzeptabel, zumindest das, was wir jetzt als Mutmaßung aus China hören.
Sie sind theologischer Ethiker, ethischer Theologe. Was sagt das Ihnen von der Seite der Theologie, des Glaubens, der Ethik?
Also zunächst einmal sind Keimbahntherapien nicht grundsätzlich verwerflich, auch von einem christlichen Standpunkt aus betrachtet, wenn sie zur Verhinderung eines schweren Übels geeignet sind, eingesetzt zu werden. Das setzt aber drei Dinge voraus. Erstens, es gibt keine risikoärmere Therapieform, das ist im vorliegenden Fall durchaus möglich. Zweitens, die eingesetzte Technik muss im Rahmen umfangreicher Forschungen getestet sein, muss die Risiken, die mit einer solchen Technik verbunden sind, minimieren auf das, was üblicherweise akzeptabel ist. Und drittens, die Form dieser Forschung darf nicht, wie im vorliegenden Fall offenbar geschehen, Verbrauchen der Embryonenforschung beinhalten, will sagen, dass menschliches Leben schon zu Forschungszwecken gebraucht wird und dann abgetötet wird. Das sind drei unerlässliche Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und alle drei Voraussetzungen sind, soweit wir überhaupt die Berichte ernst nehmen können, denn es ist ja noch nichts gesichert, diese drei Voraussetzungen sind nicht erfüllt.
Also sprich einerseits den Menschen nicht zum Versuchskaninchen zu machen, denn, und da komme ich auf Ihren dritten Punkt, der Mensch ist nach katholisch-christlicher Überzeugung ja schon vom Moment der Befruchtung, von der Verschmelzung von Spermium und Eizelle ein Mensch. Und an dem wird dann ja rumgedoktert.
So ist es. Das ist ganz wichtig für eine Position aus der Perspektive des Christentums oder auch des katholisch imprägnierten Christentums. Gott sei Dank können wir davon ausgehen, dass derzeit auch noch das deutsche Embryonenschutzgesetz genau diese Position sich zu eigen gemacht hat. Die ist nicht unumstritten, das müssen wir sehr deutlich sagen. Auch im Deutschen Ethikrat ist diese Position alles andere als unumstritten. Aber ich bin der Auffassung, dass aus grundsätzlichen Erwägungen wir davon ausgehen müssen, dass sich der Mensch nicht zu einem Mensch hin entwickelt, dass er sich entwickelt, ist ja völlig klar, sondern immer als Mensch, und zwar als vollgültiger Mensch, entwickelt. Dass also von dem ersten Augenblick an eher unter den Menschenwürdeschutz des Grundgesetzes fällt. Und daran würde ich auch nichts ändern wollen. Und das setzt voraus, dass die Forschung nicht eine verbrauchende Embryonenforschung sein muss, will sagen, dass im Rahmen der Forschung, die zu einer möglichen klinischen Anwendung führt, die klinische Anwendung kann ja durchaus dann hinterher sinnvoll sein, darüber lässt sich trefflich streiten, aber ich kann mir durchaus Fallkonstellationen vorstellen, die durchaus auch sinnvoll sind, aber dass die vorauslaufende Forschung zweifelsfrei zu gesicherten Erkenntnissen kommt, dass nicht Nebeneffekte, die schwerwiegend sind, also sogenannte Off-Target-Effekte, also Effekte, die nicht absehbar sind, dass die ausgeschlossen werden. Und das muss sehr sauber erforscht werden und da ist die Gentechnik noch weit entfernt, hier verlässliche Forschungsergebnisse zu zeitigen, die dann die klinische Anwendung, also die Anwendung an lebenden Menschen überhaupt zulässt.
Sprechen wir mal über Zukunftsmusik. Was ist denn, wenn wir in 10, 20, 30 Jahren soweit sind, dass das Ganze im Prinzip zumutbar, durchsetzbar ist, ohne dass der Mensch zum Versuchskaninchen wird? Sie haben es gerade gesagt, unter gewissen Umständen könnten Sie sich das vorstellen. Was wären das für Umstände?
Also zunächst einmal sehr hypothetisch kann man diesen Fall antizipieren. Das heißt, wenn es Erkrankungen gibt, die erblich bedingt sind, wo eine hohe Penetranz der erblichen Veranlagung ist. Das heißt, wenn eine Krankheit tatsächlich zum Ausbruch kommt und wenn es sicher ist, dass wir durch Genveränderungen das Risiko der Erkrankung substanziell verringern, dann gibt es bestimmte Fallkonstellationen. Zum Beispiel ein gutes Fallkonstellation ist die Mukoviszidose. Wobei die Mukoviszidose in bestimmten Fällen zwar erblich bedingt ist, aber, und jetzt komme ich auf die erste Bedingung zu sprechen, die ich genannt habe, auch heute gibt es ganz andere Möglichkeiten, viel risikoärmere Möglichkeiten, diese Krankheit, dieses hohe erbliche Risiko auszuschalten. Denn bei der Mukoviszidose wäre es so, jedenfalls im Regelfall, dass man Embryonen im Rahmen der In-vitro-Fertilisation präimplantiert diagnostizieren muss und man müsste die gesunden, also nicht risikobelasteten Embryonen verwerfen und müsste praktisch das risikobehaftete Embryo, daran müsste man sozusagen eine Keimbahntherapie zur Anwendung bringen und das ist natürlich völlig abwegig. Wer würde ein sogenanntes gesundes Embryo verwerfen, um an dem einen risikobehafteten Embryo dann eine entsprechende Gentherapie zur Anwendung bringen. Also diese Fallkonstellation ist insofern auszuschließen, weil es ganz andere Möglichkeiten gibt, also viel risikoärmere Möglichkeiten gibt, dieses große Risiko auszuschalten. Es gibt sicherlich andere Fallkonstellationen, aber ich möchte Folgendes zu bedenken geben. Wer maßt sich eigentlich an oder kann sich anmaßen, als Eltern heute über die Ausstattung des Kindes in einer Weise zu bestimmen, dass dieses Kind keinerlei Möglichkeiten hat, sich zu den Veränderungen, die an ihm sozusagen in der Keimbahn vorgenommen wurde, sich zu verhalten. Ein ganz wichtiges Argument, was Jürgen Habermas vor vielen Jahren schon ins Feld geführt hat. Und da merken Sie, christliches Gedankengut ist auch in säkularer Ethik durchaus präsent. Hier würden wir die Gleichheitsgrundsätze zwischen den jetzt lebenden Eltern und den zukünftig lebenden Kindern schwerwiegend zerstören, es sei denn, dass wir unterstellen könnten, dass die zukünftigen Kinder sehr einverstanden würden, wenn sie in dieser Weise verändert wären. Also dass ein hohes Maß an Risiko, das sie hinterher belastet, ausgeschlossen werden kann. Aber das können wir kaum antizipieren. Deshalb verbietet es sich eigentlich, dass wir so schwerwiegende Eingriffe in die Keimbahn und damit in die Zukunftsoptionen zukünftiger Generationen vornehmen.
Lassen Sie uns noch kurz auf die Gesetzgebung schauen. In Deutschland ist das Ganze verboten, nicht denkbar. Sie haben gerade gesagt, auch im Ethikrat ist das Ganze umstritten. Ändert natürlich nichts an dem, was in China geforscht und durchgesetzt wird. Jetzt gibt es Experten, die fordern, es bräuchte eine internationale Regelung, ähnlich wie es auch bei der Atomenergie aussieht. Ist das was, was kommen muss?
Ja, selbstverständlich. Ob es dann auch tatsächlich durchgesetzt werden kann, ist eine zweite Frage. Aber der Deutsche Ethikrat selber, dem ich angehöre, ist über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg unisono der Auffassung, dass eigentlich eine internationale Regelung, die auch verbindlich ist, eingeführt werden muss. Das ist etwas, was die Weltgesellschaft betrifft, die Menschheit insgesamt, ein Gedanke, der übrigens auch katholisch sehr stark gemacht wird, nicht? Also das Erbe der Menschheit ist auch aus katholischer Position ganz wichtig. Es müssen alle potenziell Betroffene an dieser Meinungsbildung, einbezogen sein und das geht nur auf Weltebene. Ob es tatsächlich zu einem Moratorium kommt, also einem Stopp weitergehender Forschung, bevor nicht alle rechtlichen wie ethischen Zweifelsfälle diskutiert ist, das würde ich mir zwar wünschen, sehe das allerdings sehr skeptisch, weil wie im Fall China oder auch in anderen Fällen solche internationale Vereinbarungen schnell unterlaufen werden können, weil sie oftmals in den entsprechenden Ländern gar nicht sozusagen kontrolliert werden. Aber dennoch die Forderung zu erheben und sich darum zu bemühen, eine einheitliche Lösung zu finden, da sollte viel Kraft und viel Zeit drauf verschwendet werden. Das ist ausgesprochen wichtig.
In China sind nach Medienberichten die ersten Zwillinge zur Welt gekommen, deren Erbgut ein Gentechniker verändert hat. Es braucht politische Konsequenzen auf weltweiter Ebene, unter anderem, weil das Kind keine Mitsprache an dieser Entscheidung getroffen hat. Das ist die Meinung von Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Bitteschön.